Vom Spielfeld ans Mikro und direkt in eure Boxen. Ihr hört auf der Platte, der THW Kiel Podcast bei Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
Hi Freunde und herzlich willkommen zu Auf der Platte, dem THW Kiel Podcast hier bei Radio Bob. Ich bin Laura Scheinberg, heute mal ohne Maschine, das hatten wir letztes Mal schon angekündigt, aber dafür wieder mit einem ganz tollen und spannenden Gast, Hinrich Brockmann. Hallo.
Ja, schönen guten Tag. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch. Laura. Dein allererster Podcast, hast du gesagt?
Das stimmt, ja, tatsächlich. Ja. Ich habe sowas noch nicht gemacht. Ja.
Dann sind wir mal gespannt.
Ja, genau.
Hast du schon die anderen Folgen gehört auch?
Oder teilweise teilweise, aber ich muss noch nachholen. Ja.
Hast du ein bisschen was zu tun? Geht's dir denn gut?
Mir geht's super, ja. Mir geht's wieder super, ja. Also deutlich besser. Ja.
Ein Reha hattest du.
Ja,
ne?
Ganz genau, ja. Du bist gut informiert. Ja. Ich habe vor 6 Wochen tatsächlich eine neue Hüfte gekriegt, die zweite, und bin aber super happy und super glücklich für mich. 15 Jahre jünger.
Das ist das Wichtigste. Sehr schön, dass du heute hier bist. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber dein Spitzname eilt dir auf jeden Fall voraus. Hier im Podcast ist er überdurchschnittlich oft gefallen. Also der Hinrichtler nennt man dich, ja? Wirst du auch so direkt genannt oder sagt man das nur hinter deinem Rücken?
Nein, das teilweise ist es tatsächlich so, dass es auch manchmal direkt fällt. aber ja, der ist so ein bisschen geboren durch Christian Zeitz mal, glaube ich, und dann bin ich das nicht mehr losgeworden, diesen Ruf. Ne? Zum einen hängt das natürlich mit der Arbeit zusammen, aber ja, ich freue mich eigentlich ein bisschen über diesen Namen, manchmal, nicht immer.
haben Sie dann damit auch recht?
Ja, teils, ja klar. Also ich bin einer, der auch verlangt und erwartet und der fordert, und da lasse ich auch nicht locker so schnell. Also insofern ist das schon eine wichtige Sache. Mannschaftssport ist ja doch ein bisschen auch anders als eine Individualsportart, und ich glaube schon, ja, um Gottes Willen, ne? Der Name selber ist ja ein bisschen grausam eigentlich. So grausam bin ich definitiv nicht. Also ich versuche ja doch schon immer, mich auch auf jeden Einzelnen einzustellen und so weiter. Aber ich bleibe hartnäckig dran, und das nervt wahrscheinlich manchmal auch ein bisschen. Gar keine Frage. Ansonsten kann es stimmen, oder ist es auch manchmal, kann auch sehr, sehr nett sein. Also definitiv.
Das glaube ich. Und am Ende, ja, die Erfolge sprechen für sich, ne? Also hast ja einiges richtig gemacht in deiner Arbeit.
Ja, also das ist, würde ich jetzt nie nur auf meine Arbeit oder sowas beschränken, sondern da arbeiten wir als Team, als Trainerteam, da sind so viele dran beteiligt. Natürlich Philipp als Chef und Sprengi als Co-Trainer, dann unsere Physiotherapeuten, Markus Engelmann, Kai Hagensen, Jan Bock. Das ist alles eine Zusammenarbeit, die permanent da ist. Und dass ich natürlich nicht mit Handball zu tun habe viel oder mit Taktik oder sowas, nichts von dem verstehe, was da läuft. Also nichts will ich nicht sagen, aber es ist ein geringer Prozentsatz. Also das ist immer eine Teamarbeit, gar keine Frage. Und vor allen Dingen müssen die Spieler mitziehen. Das ist das Entscheidende.
Ja.
Und das ist bei uns, glaube ich, ganz, ganz hoch angehängt. Und da wird von oben viel einerseits erwartet, aber die Spieler sind auch da, weil sie das natürlich selber auch wollen. Das ist keine Frage, ganz oben mit dabei sein.
Ja, klar. Ja, wer sich jetzt gerade fragt, wer ist Hinrich Brockmann eigentlich, müssen wir das vielleicht nochmal kurz aufklären. Du bist nämlich Athletiktrainer beim THW Kiel. Zu deiner Laufbahn würde ich aber eigentlich am Anfang beginnen. Du hast nämlich auch selbst mal Handball gespielt, zusammen mit Ulf Kamke zum Beispiel. Der ist mittlerweile vor allem Sportjournalist. Ja, warum hast du dich damals für den Handball entschieden?
Das ist eine sehr gute Frage. Liegt das natürlich schon lange zurück. Ich bin so ein Kind des Sports. Mein Vater hat mich natürlich sehr, sehr viel zum Sport gebracht, weil er selber eben Sportlehrer war, auch Sportlehrer ausgebildet hat in Malente im Sport- und Bildungszentrum. Ich bin da aufgewachsen. Also zwischen meinem 6. und 11. Lebensjahr hatte ich das Paradies mit Halle und wann ich wollte. Und tatsächlich bin ich geschwommen zu der Zeit, und letztendlich sind die Handballer von 1976 Olympia das erste Mal im Fokus gestanden, weil sie Vierter überraschend geworden sind damals, und das waren so ein bisschen Vorbilder, und dadurch bin ich eigentlich zum Handball gekommen.
Und dann hast du gespielt, bis du ungefähr 15 warst, ne?
Das stimmt. Ich habe sogar noch länger auch gespielt, aber ich habe bis 15 sehr intensiv gespielt und habe dann aber beides gemacht, ne? Leichtathletik und Schwimmen. Mit 15 erst angefangen mit der Leichtathletik, relativ spät. Und dann Handball bis 18 parallel gemacht und dann mich gegen Handball und für die Leichtathletik damals selber entschieden, ja.
Ja. Und aufgehört hast du ja nicht ganz freiwillig, zumindest in deiner damaligen Mannschaft. Was war da der Grund?
Du bist ja super informiert, Laura. Ich glaube es nicht. Das kann ja dir nur jemand gesteckt haben. Nein, ich habe in Eutin gespielt. Wir hatten damals einen sehr heftigen, harten Trainer, das muss man einfach so sagen. Und die Mannschaft ist nachher auch deutscher Meister geworden. Ich war nicht dabei. Ich bin in die zweite, zusammen im Übrigen mit Ulf Kramke, degradiert worden, wenn man das so nennen darf. Weil ich nicht bereit war, an einem Tag einmal, zweimal zu trainieren. Ich bin mit dem Fahrrad immer Malente, Eutin und so weiter auch zur Schule gefahren und auch zum Training. Damals ja, war das nicht üblich, dass die Eltern fuhren. Und habe dann darauf gesagt, ich muss darauf verzichten, ich schaffe das nicht und so weiter. Und dann war es sozusagen eine kleine Degradierung in die zweite Mannschaft, ja. Gut. Aber es ist längst überstanden, aber ich bin dadurch tatsächlich auch ein bisschen zur Leichtathletik gekommen, weil ich dann gesagt, oder mein Vater auch gesagt hat, so komm, du hast auch da Talent und war auch gut.
Was dann, ja genau, was am Ende ja auch der richtige Schritt war für dich, für das, was du jetzt bist, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass die Handballerfahrung jetzt für den Schritt, der dann nachher auch als Trainer kam oder jetzt ganz viel später natürlich auch mit dem THW kam, ganz sicher eine Sache war, die mir weitergeholfen hat und die auch gezeigt hat, dass ich eigentlich Sportler auch durch und durch einfach bin und den Sport einfach liebe, egal in welche Richtung oder natürlich jetzt im Handball vor allen Dingen und auch in der Leichtathletik. Das sind die Favorites, aber mich interessieren auch viele, viele andere Sachen und man profitiert ja auch sehr, sehr viel von anderen Sportarten, von anderen Top-Sportlern und so weiter und so fort. Da erweitere ich mich und versuche mich immer wieder weiter zu bilden auch, ja.
Ja. War denn der Trainerberuf schon immer dein Ziel oder wolltest du früher was ganz anderes werden?
Tatsächlich, ich erinnere mich dunkel, als wir kurz nachdem wir unsere Abi-Zeugnisse bekommen haben, runterschreiben mussten, was wir mal werden wollen, habe ich natürlich Lehrer drunter geschrieben, weil mein Vater Lehrer war. Ich war aber in der Schule zum Beispiel komplett still. Ich hatte also ganz schlechte mündliche Noten. Und ich wusste eigentlich da noch überhaupt nicht, was ich genau werden würde. Und habe dann ja auch angefangen, Lehramt zu studieren, musste das abbrechen, weil Sport abgewertet wurde, auf dem B-Fach sozusagen. Und es kam für mich kein anderes Hauptfach in Frage zusätzlich. Ich hatte Sport und Geografie studiert und bin dann auf Magister umgeschwenkt hier in Kiel und bin dann tatsächlich ich war schon immer Trainer. Ich ab 18. Lebensjahr war ich schon Trainer. Mein Vater hat mich da auch definitiv so ein bisschen reingeschmissen und hat mich dann ja auch mündlich weiterentwickelt, weil ich natürlich auch auf der anderen Seite stehen musste. Aber als dann dieses Curriculum auch der Sporthochschule, nicht der Sporthochschule, der Trainerakademie Köln so mir in die Hände fiel, da dachte ich, boah, Henrik, das ist das eigentlich, was du willst. Und ich habe halt schon Athleten ab 18. Lebensjahr dann auch trainiert und wir haben auch schon Landesmeistertitel dann relativ schnell nach 1-2 Jahren eingefahren und so weiter. Also irgendwie hat sich das dann so auch ergeben, muss ich sagen. Und ich bereue nicht eine Minute bis heute oder nicht eine Sekunde. Kann aber sagen, ich wollte nicht mit 15 Trainer werden. Also das kann ich definitiv sagen, ja.
Aber eine sehr, sehr schöne Laufbahn. Wie wir schon gesagt haben, du bist aktiv im Leichtathletikbereich. Mhm. Was sind da denn so ganz speziell deine Aufgaben? Du bist ja, glaube ich, leitender Trainer, ne?
Ja, das ist tatsächlich gerade seit 1.1. auch wieder eine neue Situation. Ich war jetzt 25 Jahre leitender Landestrainer in Schleswig-Holstein im Leichtathletikverband, hatte praktisch ja den gesamten Leistungssport, die Kaderathleten zum Großteil, also 60 Kaderathleten zu verwalten, zu trainieren geht ja gar nicht, weil die Leichtathletik ja eine sehr vielfältige Sportart ist und ein Kugelstoßer mit einem Läufer weniger zu tun hat als ein Handballer mit einem Volleyballer, sage ich immer. Aber habe natürlich da praktisch alles rundherum organisiert, habe den Zehnkampf weiterhin trainiert, also die Zehnkampftruppe. Und habe dann eben auch 10 Trainerkollegen, die auf ehrenamtlicher Basis gearbeitet haben, in den einzelnen Disziplinblöcken, ne? Lauf, Sprung, Weitsprung, Stabhochsprung, Wurf, Speerwurf, Kugel, Diskus und so weiter und so fort, Sprint. Mit denen habe ich dann entsprechend zusammengearbeitet. Wir haben Kaderlehrgänge organisiert. Das waren so die Hauptaufgaben, ne? Meisterschaften besuchen, die deutschen Meisterschaften zu begleiten mit den Nachwuchsleuten, die ja bei uns praktisch immer auch nur einmal pro Jahr stattfinden, wo wir immer so Schleswig-Holstein 30 bis 40 Athleten am Start hatten und so weiter. Das waren so die Schwerpunkte. Also Nachwuchsleistungssport in der Leichtathletik war der Schwerpunkt. Und seit 1.1. bin ich diese Stelle los. Auch deshalb, weil ich aus Verantwortung ein bisschen raus wollte und bin in einer halben Stelle und mache den Landestrainer Zehnkampf weiter, darf coachen, darf Athleten coachen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, auch am Athleten zu bleiben und nicht nur im Hintergrund am Schreibtisch. Das ist meines Erachtens nicht der Weg, um Leistung oder auch Sportler zu begeistern fürs Training. Ne?
Ja, und wie wir schon gesagt haben, bist du natürlich auch und vor allem Athletiktrainer beim THW Kiel. Wie kommt man dazu?
Das ist eine gute Frage auch. Habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Und tatsächlich war es so, dass ich über Ulf Kamke damals auch die Telefonnummer von Alfred Gislason erfragt habe. Und einfach, weil ich mich auf dem, ja, weil es mir ein Bedürfnis war, mich einfach mit einem Top-Trainer einfach mal auch in Ruhe zu unterhalten, auf einem hohen Niveau, weil mich THW Kiel schon immer verfolgt hat, weil ich auch wirklich schon frühere Spieler, Horst Wiemann war mal Lenter, war ein großes Vorbild, der war eine lange Zeit beim THW Kiel als Beispiel. Martin Laufer, mit dem habe ich auch ein, zwei kleine Spiele mal zusammen gemacht oder weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, ist natürlich schon ewig her, aber immer irgendwie so eine Verbindung da war und habe dann das Gespräch mit Alfred so ein bisschen gesucht und wir haben uns toll ausgetauscht und dann sagt er, ja, wir bleiben in Kontakt, kommen nochmal zum Krafttraining und dann war ich halt einmal beim Krafttraining dabei, ja, dann sagt er nur, ja, Hinrich, mach das jetzt. Und ja, war ich auch sehr überrascht, in Anführungsstrichen, aber da hat sich dann die Zusammenarbeit so ergeben und die ist dann halt immer intensiver geworden und ja, bis jetzt sozusagen mit einer kleinen Unterbrechung, ja.
Davor hat es Alfred eine Zeit lang ja sogar ganz alleine gemacht, ne?
Ja, Wahnsinn. Also wenn man das sozusagen überlegt, ne, also das schafft, also das, um Gottes Willen, natürlich gibt es Top-Trainer, die das wahrscheinlich auch noch irgendwie alles wuppen. Mhm. Aber es geht ja immer mehr die Tendenz dahin, dass auch zusätzliche Trainer für bestimmte Bereiche im Profisport eingesetzt werden und weil das gar nicht zeitlich alles erreichbar ist. Ne? Und das ist ja auch gut, sicherlich mal das ein oder andere abgeben zu können und zu wissen, das läuft auf der anderen Seite.
Ist ja auch immer gut, so seine Spezialisten auf einem bestimmten Themengebiet zu haben wahrscheinlich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das glaube ich ganz sicher. Ich bin ja praktisch, wenn man so will, auch ein bisschen da reingerutscht, aber dadurch, dass ich aus einem Individualsport komme, betrachte ich natürlich auch eine Mannschaft und auch Spieler und jeden Einzelnen sicherlich ein bisschen anders. Ich sehe Stärken und Schwächen vielleicht, was Körperlichkeit, Athletik, Fitness und so weiter angeht, natürlich anders und versuche da natürlich jeden mit seinen Stärken und Schwächen weiterzubringen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch was bringt, ja.
Was, wie kann man sich dann dein Aufgabenfeld sozusagen vorstellen? Was machst du genau beim THW Kiel?
Ja gut, ich bin natürlich verantwortlich für die Athletik, sprich für die Fitness, sprich für die Grundlagen, für die körperlichen Fähigkeiten der Athleten verantwortlich. Das heißt, ich bin auch für die Aktivierung, Erwärmung in vielen Trainingseinheiten verantwortlich. Ich bin in der Nachbereitung bestimmter Trainingseinheiten verantwortlich, im Ausdehnen, in der Vorbereitung natürlich sehr, sehr eingebunden, gerade wenn natürlich die Grundlagen auch gelegt werden im läuferischen, koordinativen Bereich. Krafttraining gehört dazu. Also insofern, da arbeiten wir aber auch viel Hand in Hand, tauschen uns aus, auch wenn Philipp natürlich als permanenter Leistungssportler im Mannschaftssport immer so ein bisschen die Leichtathleten und Individualsportler belächelt, in Anführungsstrichen, aber auch aus Spaß und Humor. Ihr versteht ja das nicht und das nicht. So glaube ich schon, dass wir auch einiges verstehen, was eine Mannschaft braucht, ja, und jeder Einzelne braucht. Das vor allen Dingen, ne?
Ja, mit Sicherheit. Manchmal gibt es das ja, also ich habe es jetzt lange nicht mehr gesehen, aber gerade in der Corona-Zeit, dass die Spieler nach dem Spiel noch so eine kleine Krafteinheit da auf der Platte selbst gemacht haben. Kommen solche Ideen dann von dir, oder?
Das ist eher Philipp gewesen damals, auch mit diesen Ideen. Da mussten wir natürlich auch so ein bisschen reagieren, ne, und haben dann auch viel Aufwand betrieben, um dann auch Kraftgeräte reinzubekommen in die Halle. Aber das ist auch des Spielplans geschuldet, ne? Dass also man wirklich dann das so nutzt, wenn vielleicht das Spiel nicht ganz so heftig war in der Intensität, dass man da wirklich dann noch so einen Reiz setzt, weil drei Tage später wieder das nächste Spiel ist. Und diese Balance zu halten. Also das ist eben auch die andere Erfahrung, die ich gemacht habe. Ne? Als Leichtathleten haben wir auch 3 Monate Vorbereitungsphase oder 4 und müssen trainieren, haben keinen Wettkampf. Und im Handball ist es halt wirklich deutlich alles kürzer, viel, viel enger gestaffelt. Da müssen wir natürlich gucken, dass wir immer wieder auch versuchen, ein bisschen neue Wege zu gehen, die einerseits jeden von uns auch aus gewissen Komfortzonen herauslocken und auch andererseits muss es auch passen. Ne? Das heißt, der Reiz muss gesetzt werden, man muss sich wieder erholen können, um dann wieder frisch zu sein für das nächste Spiel.
Ja. Hast du eine Art Arbeitsalltag?
Gute Frage. Nee, also dass ich jetzt sagen würde, um 8 geht's los und um 16 Uhr ist Feierabend, das gibt's eigentlich nicht. Nein, wir haben auch so gut wie kein Wochenende. Also ich habe das in der Leichtathletik sowieso gehabt, dass ich vielleicht 10 Wochenenden im Jahr frei hatte, mehr oder weniger. Und das ist natürlich jetzt durch die Spiele, durch die Heimspiele. Ich bin ja nicht auf bei Auswärtsfahrten dabei. Da ist dann immer mal so ein bisschen Handballdruck raus bei mir. Beziehungsweise nur die Spieler, die vielleicht da bleiben oder verletzte Spieler, die dann weiter natürlich betreut werden. Das ist eben auch noch ein wichtiger Aufgabenbereich, ist nach Verletzungen natürlich ganz viel individuell zu arbeiten, ne? Weil das immer noch so eine Zone ist zwischen der normalen Reha nach einer Verletzung und dem, wie ich wieder Spielbetrieb habe. Da ist noch eine ganz, ganz große Zone dazwischen, um wirklich belastungsverträglich zu sein. Das nur am Rande. Aber insofern ist es ist schwierig, wirklich genau einen Alltag zu haben. Also eigentlich ist man Trainer rund um die Uhr.
Ja, das ist so. Glaub ich.
Das ist so.
Wirst du dann auch manchmal so zwischendurch nochmal angerufen und gesagt, hier, mir zwickt es in der Wade, was kann ich am besten machen oder so?
Das kommt teilweise schon vor, ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber ansonsten ist es ja so, dass die Spieler ganz klar eben auch wir haben unsere Trainingszeiten. Ich versuche dann vorher, nachher mit dem einen oder anderen auch schon vorbereitender zu sein. Auch der jetzt wegen Problemen schon mal mehr an sich arbeiten muss oder auch danach. Viele machen das sowieso für sich auch. Also insofern ist immer viel zu tun. Also man kann sich, ich sage immer wieder, man kann sich jeden Tag eben immer ein Stückchen verbessern. Das ist so eine Grundeinstellung, ne? Dass man körperlich immer irgendwie weiterkommt und das gehört dazu im Profisport, definitiv.
Sehr inspirierend. Als Athletiktrainer bist du ja eigentlich so ein bisschen für fast alles zuständig, was die Ballsportler viel hassen, ne? Also so Konditionen aufbauen, laufen. Ich kenne das selber, ich spiele Fußball. das ist der unspaßige Part so von dem Ballsport. Womit quälst du die Jungs am liebsten?
Also erstmal ist es so, dass ich niemanden gerne quäle. Das ist nicht mein Job oder mein Charakter, dass ich sage so, sondern es ist immer wichtig, die Athleten oder die Spieler davon zu überzeugen, dass das, was wir machen, wichtig dafür ist, um den Verein, die Mannschaft voranzubringen. Und alles andere spielt keine Rolle. Natürlich gibt es immer Sachen, wo morgens um 7:30, wenn wir in der Vorbereitung sind, Tempoläufe oder Intervalltraining natürlich keinen Spaß machen. Aber es gehört dazu und ich bin ja selber früher auch 800 Meter und 400 Hürden gelaufen. Klar, es ist immer blöd, aus Zeiten zu erzählen, die man selber erlebt hat. Aber ja gut, das ist für mich anderes Training gewesen früher, ne? Auch gerade anaerob oder Tempoläufe in hohen Intensitäten. Aber das ist wichtig, diese Grundlage, um eine Saison durchzustehen. Und da gehören natürlich Dinge, die sich nicht gut anfühlen ohne Ball. Das ist Fakt. Das muss ich dir nicht sagen. Du bist Ballsportlerin. Aber es gehört dazu, ne? Aber wenn man sagt, so und so viel Kilometer oder Meter werden gesprintet im Spiel mit ganz kurzen Pausen, dann muss ich das trainieren, damit ich dann schneller erhole und regeneriere. Das ist ja auch entscheidend.
Ja, okay. Also keine Quälerei mit Absicht.
Keine Quälerei mit Absicht, ganz sicherlich nicht. Aber selbst Sprengi sagt öfter, boah, Henrich, dein Part möchte ich jetzt nicht haben. Die haben alle jetzt gerade nicht so richtig viel Lust, so in Anführungsstrichen Lust. Und deshalb versuche ich da auch ganz viel, ja, auch Abwechslung reinzubringen. Und auch gerade nach keinem guten Spiel ist es ja auch wichtig, gute Laune wieder so ein bisschen reinzubringen. Das ist nicht ganz einfach, wenn so eine Mannschaft gerade nicht den Lauf hat oder wir verloren haben, dann ist Stimmung nie gut. Das ist normal. Das ist der Anspruch, den wir auch haben, möglichst jedes Spiel wirklich zu gewinnen. Und da ist es dann wichtig, auch wieder sozusagen den Fokus auf Training und auf Belastung oder sowas zu lenken. Und das ist wichtig. Und so verstehe ich auch meine Arbeit, dass ich da nicht nur irgendwas abspule, sondern dass ich das so verpacke, dass sie es vielleicht gar nicht merken, in Anführungsstrichen. Ja. Jetzt habe ich was verraten, aber nein, das wissen sie schon, die kennen mich ja.
Wer jammert denn gerne mal bei solchen Übungen, wenn du da sagst, hier weiß ich nicht, eine halbe Stunde durch den Schnee rennen oder so.
Ja, also das auch selbst eine halbe Stunde durch den Schnee rennen, auch da wägen wir ab, ne? Ist es gefährlich, weil es glatt ist? Wir müssen jetzt nichts riskieren, was nicht sein muss. Für mich war das früher das Göttlichste überhaupt, im Schnee zu rennen, weil das irgendwie, ja, das hatte mit Naturverbundenheit zu tun. Der Effekt des Trainings ist wahrscheinlich dann in Frage zu stellen. Andererseits, ja gut, wir kennen ja, ja, eigentlich darf ich ja keine Namen nennen, so richtig, ne? Aber Peke versteht das. Peke ist ja ein Minimalist, auch auf dem Spielfeld, und das ist ja auch eine super geniale Eigenschaft von ihm, und dass er sozusagen nicht einen Schritt zu viel macht, dass er derartig gut antizipiert, dass er, ja, der, ja gut, und dann bei Peke muss es dann, Henrich, deine 30 Sekunden laufen jetzt schon längst so, ne, von den 15, 18 Minuten Aktivierung und so weiter. Da ist er schon sehr, sehr, sehr genau und jammert dann auch ganz gerne mal, wenn es ein bisschen mehr ist, ja, in Anführungsstrichen jammern, ja, auf höchstem Niveau.
Ja gut, ich kann es verstehen. Würdest du sagen, es gibt so einen Unterschied zwischen den jungen Spielern und den älteren, was vielleicht die Motivation angeht, sich vielleicht noch beweisen zu wollen, oder ja, vielleicht liegt es auch irgendwo schon an der Energie? Gibt es da einen Unterschied zu erkennen?
Auf jeden Fall, da gibt's große Unterschiede, ne? Es gibt zum einen große Unterschiede, junge Spieler so in das Mannschaftsgefüge zu integrieren, dass sie natürlich, ich glaube, wir haben fast 100 Spielzüge, verschiedene, die auch im Training entsprechend vorbereitet werden müssen, was eine hochintensive Zeit ist. Das ist das eine. Und das andere, du merkst halt auch, dass die Erfahrung der Spieler, der Älteren, ne, die wissen auch mehr, was sie selber brauchen, auch an zusätzlichem Training, an Athletiktraining. Und da kann sich jeder junge Spieler immer nur was abschauen, auch von den erfahrenen Spielern, und aber muss ja mitgehen, also definitiv. Also die Generationen haben sich verändert, das merken auch wir beim THW Kiel, die jüngeren Generationen. Und ja, insofern gibt es große Unterschiede, das muss man schon sagen. Aber letztendlich, unterm Strich, muss genauso auch ein Skibbi Champions League spielen und da performen. Und da wird er gerade auch von mir zusätzlich viel rangenommen, weil er das auch in vielerlei Hinsicht einfach auch verstehen muss, dass da alles für gegeben wird.
Ja, klar. Ist dann das, sind die Alteingesessenen, sage ich mal, oder die Jüngeren härter im Nehmen, wenn jetzt mal um 8 Uhr morgens der Lauf ansteht oder...
Ja, das glaube ich, hängt von Tagesform bei jedem ab. Also das kann man nicht sagen, kann man nicht pauschalisieren. Ich glaube, dass teilweise die Älteren schon durch ihre Erfahrung, die sie über die Jahre gemacht haben, schon eher so auf Durchzug schalten und einfach machen auf eine Art und genau wissen, dass sie es eigentlich auch brauchen und dass sie es durchziehen müssen. Und bei den Jüngeren ist es eben immer noch oft eine neuere Erfahrung, ne?
Ja, wenn man so von anderen Teams kommt, ist man das ja vielleicht auch gar nicht so gewohnt, auch mit einem Athletikcoach zu arbeiten. Das gibt's ja nicht überall, ne?
Soweit ich das weiß, gibt es das nicht überall. Ja. Da gebe ich dir völlig recht, ja.
Hast du so persönliche Lieblingsübungen, wo du sagst, die sind am effektivsten, oder machst sie einfach gerne, lässt sie gerne machen?
Naja gut, bei mir gibt's einen Spruch, Rumpf ist Trumpf. Das heißt also, dass Bauch- und Rückenstabilisation eigentlich permanent einfach dabei sein muss. Das gehört dazu, das ist nicht anstrengend, das muss regelmäßig gemacht werden, um das immer zu verbessern. Das ist das eine, das ist aber nicht jetzt eine Lieblingsübung. Ich komme nun ein bisschen, ja, auch aus der Leichtathletik, da ist Laufschulung einfach und Sprinten und auch gutes Sprinten, technisch sauberes Sprinten für mich eine ganz wichtige Sache. Sprünge natürlich, die eine große Rolle auch im Handball spielen, die natürlich aber auch immer wieder dazu führen, dass man einen 110 oder 105 Kilo Athleten eben auch so belasten muss, dass das eben nicht permanent nur schlechte Ausführung ist und auf die Gelenke geht, sondern dass es eben auch sinnvoll und effektiv sein muss. Also ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich eine echte Lieblingsübung habe. Natürlich finde ich Läufe mit kurzen Pausen in der Walltrainingsform immer gut, weil ich einfach auch dann, ja, klingt, die Jungs hören das bestimmt nicht gerne, aber danach so dieses Abklatschen, das Strahlen und zu wissen, ich habe das jetzt im Rucksack, ich habe das trainiert und ich weiß, dass die Einheit ist durch mit 12, 15 verschiedenen Läufen, und ja, und vorher fanden sie es alle blöd und danach fanden sie es dann vielleicht manchmal nicht ganz so blöd. Kann jetzt auch sein, dass ich da falsch liege, aber das sind, ja, sind schon gute Sachen. Also koordinativ habe ich, glaube ich, echt ganz gut was drauf. So, es ist natürlich nicht vergleichbar mit der Leichtathletik, Aber gehört dazu, ne? Ich muss mich bewegen, ich muss mich im Raum orientieren können, ich muss schnell reagieren können und so weiter. Und das gehört alles permanent auch im Training dazu, schon in der Aktivierung oft bei mir.
Also wenn ich dich so beobachte, wie du von deinen Intervallläufen redest, da kriege ich ja schon fast Lust, selber mal mitzulaufen.
Ja, das ist ganz, du bist jederzeit herzlich eingeladen. Und das Tolle ist ja eigentlich, dass man da mit so viel verschiedenen Reizen eigentlich das jedem schmackhaft machen kann. Ich sage immer, selbst Leichtathleten laufen nicht alle gerne oder Zehnkämpfer schon gar nicht so, ne? Das sind ja auch schwerere Athleten. Die Jugendlichen sind immer noch ein bisschen anders. Aber es gehört da komplett dazu. Und ich kann mit so viel verschiedenen Sachen für jeden was zusammenbasteln und es macht dann Spaß. Ich sage immer nur, ihr müsst mal 10 Einheiten machen, egal in welchem Zeitraum so ungefähr, damit ihr sagen könnt, so jetzt habe ich mal einen Effekt. Wenn ich das 2 oder 3 Mal mache, dann habe ich keinen Effekt. Das ist so, das ist ja der Körper, der die Anpassung braucht, der sozusagen Training braucht. Der Körper braucht Training, sonst kommt er nicht weiter.
Ja, da sind wir nämlich genau bei dem Thema, wo ich hin wollte. Nämlich vielleicht kannst du ja mal ein paar Tipps hier lassen, zum Beispiel für die Koordination. Wie startet man am besten, wenn man zum Beispiel Anfänger ist oder lange pausiert hat? Was wäre da so dein Tipp, um wieder reinzustarten?
Viele laufen nicht gerne und ich bin aber der Meinung, dass man Laufprogramme nicht sagen, ja, fang mal mit einer halben Stunde Laufen an. Das würde mir auch jetzt schwerfallen, eine halbe Stunde ein Stück zu laufen, sondern ich muss es halt in Minutenläufe mit Minute gehen, 10 Mal, 15 Mal anfangen und dann fange ich in der ersten Woche vielleicht 3 Mal mit 20 Minuten an. Ja, oder das ist ja schon gut, wenn ich 3 Mal das mache. 1 Mal die Woche ist wirklich dann zu wenig, dann merke ich überhaupt gar keine Fortschritte in der Regel oder ganz, ganz wenige. Und ich finde es ganz wichtig, dass man eben auch ganz, ja, kann ich ja so viel variieren. Ich kann andere Sekundenläufe machen, ich kann 30 Sekunden Pause machen, ich kann eine Minute gehen, so wie es letztendlich für jeden passt. Ich habe ja so 20 verschiedene Laufprogramme mal so zusammengestellt, auch für Anfänger, wie man sich von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche einfach steigern kann. Da gibt's so viele Möglichkeiten auch, die natürlich auch von Läufern ja propagiert werden oder, aber da ist der Fantasie eigentlich keine Grenze gesetzt. Und das macht dann auch Spaß, ne? Und dann vielleicht mit Mucke auf dem Ohren ist ja definitiv auch eine Sache, die einen ablenkt. Ich habe das selber früher viel gemacht, also auch mit Dauerläufen. Das war wie im Rausch teilweise.
Klingt gut. machst du das selber auch noch? Also jetzt nach der Reha wirst du wahrscheinlich jetzt gerade nicht so aktiv sein, aber ansonsten so allgemein hältst du dich noch irgendwie fit?
Ja, auf jeden Fall. Also ich liebe mich zu bewegen. Ich versuche eigentlich immer jeden Schritt fast zu laufen, den ich irgendwie an den Weg zurücklege, in Anführungsstrichen. Und das ging halt nicht mehr mit der Hüfte. Und da freue ich mich einem tierisch drauf, das zu machen. Ich fahre unheimlich gerne auch Ski, was natürlich nicht so viel möglich ist hier oben, beziehungsweise der Weg lang ist, um in die Alpen zu kommen. Aber auf jeden Fall. Und das wird richtig wieder gut werden. Also ich habe jetzt zwar nicht richtig eine Reha gemacht, sondern ich habe ganz viel eben auch mit Physiotherapeuten zusammengearbeitet und auch selber viel gemacht. Ich habe zu Hause meine Kleingeräte. Ich habe mir tatsächlich einen Ruderergometer angeschafft, den ich auch in Zukunft nutzen will. Man wird ja nicht jünger, so, ne? Aber die Gelenke brauchen trotzdem auch schonendere Belastung. Und ich freue mich tierisch, weil Laufen im Grunde genommen unterm Strich das Einfachste ist, Schuhe an und los. Ich muss nicht mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren, ich muss nicht zum Schwimmen in die Schwimmhalle, obwohl ich auch gern mal im Wasser bin oder sowas, weil das eine schöne Sache ist. Ja, da freue ich mich auch darauf, da wieder noch fitter zu werden. Aber ich mache jeden Tag eigentlich so ein bisschen Krafttraining, ja, das auf jeden Fall.
Stark. Du selbst bist ja schon seit Kindheitstagen an THW-Fan, richtig?
Das kann man so sagen, ja. Ich Arno Ehret war mein großes Vorbild und Arno Ehret, TuS Hoffeuer gegen THW Kiel. Boah, ich müsste lügen, wann das war, wo ich da mal mit meinem Vater in der Ostseehalle saß. Das war ja so Anfang 80er, würde ich schätzen, ja.
Was macht der THW dann für dich so aus als Verein?
Ja, das ist, ja, für mich ist das was total Besonderes, auch weil ich Schleswig-Holsteiner bin, weil ich auch ein bisschen halber Kieler bin, als Sportstudent in Kiel gewesen bin und eigentlich Kiel so meine zweite Heimat ist, nach wo ich auch praktisch in der Nähe von Eutin eigentlich auch zu Hause bin. Also eine unheimlich hohe Professionalität, ein permanent jeden Tag daran arbeiten, professioneller auch zu werden und auch dieses ja, dieser internationale Vergleich, das ist halt das, was uns ja auch unheimlich auf Trab hält. Dass wir immer diesen Anspruch haben, da in der Champions League dabei zu sein und eigentlich nicht ein Spiel letztendlich irgendwie mal auf die leichte Schulter nehmen können. Ne? Dieses auch, wir reden über kein Spiel, was das übernächste Spiel ist, sondern immer nur um das, das wird ja überall auch entsprechend propagiert, immer nur das nächste und danach kommt dann erst das folgende. Und das jedes Mal, auch jetzt wieder zu erleben, nach Eisenach, nach dem Spiel, wie schnell wir auf Checkit uns einstellen müssen oder die Jungs oder Philipp, die Jungs. Und trotzdem Tag nach dem Spiel ist natürlich von der Belastung im Training nicht viel möglich. Mhm. Und es ist auch verkehrt, da Vollgas zu geben, weil letztendlich das wieder zwei Tage vor dem Spiel ist. Und das Checkit-Spiel morgen ist ja nun ein ganz, ganz wichtiges, um auch in der Champions League hoffentlich ganz oben zu sein nachher in der Gruppe. Also das macht so den THW aus, ne? Dass permanent so diese Erwartungshaltung, der Druck auch da ist, aber auch das ist eben tolles Arbeiten, weil man eben mit ganz tollen Athleten und Spielern auch zusammenarbeitet, die auf diesem Niveau auch spielen wollen. Und ja, das macht eben auch tierisch Spaß, das muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
Das auf jeden Fall. Du bist ja selbst sehr viele Jahre, also 12 sind es, glaube ich, relativ genau, beim THW Kiel aktiv.
Nee, gar nicht so lange. 2013 habe ich angefangen, im Januar.
2013.
Ja, aber völlig okay, ja. Mhm.
Ja, was hat sich im Laufe der Zeit so im Sport geändert, würdest du sagen?
Also es hat sich auf jeden Fall nochmal die Spielhäufigkeit und die Intensität der Spiele verändert. Es hat sich natürlich auch der Spielercharakter weiter verändert. Rune spielte neulich bei Jung in seinem Alter Fußball gegeneinander. Das heißt also, letztendlich werden die Spieler auch in Anführungsstrichen älter sozusagen, mhm, die trotzdem noch unheimlich gut performen und auch länger dabei sind. Da hat sich noch eine Menge getan. Und im athletischen Bereich tut sich natürlich auch ganz viel, wenn man vor allen Dingen ja auch international die Europameisterschaften und so weiter verfolgt, wie andere Mannschaften spielen und was da an Performance an Athletik da sein muss, um das auch umsetzen zu können. Das geht nur mit Top-Athletik, ne, letztendlich.
Vielleicht ist das jetzt eine dumme Frage, was mir gerade in den Kopf gekommen. Kann es sein, oder wie kann das sein, dass zumindest nach meinem Gefühl die Handballer eigentlich älter sind als Fußballer, so die noch aktiv spielen?
Also dumme Fragen gibt's gar nicht, das muss ich vielleicht mal sagen. Es ist jetzt hart, wenn ich diesen Vergleich heranziehe, aber im Fußball wird anders Geld verdient und ich kann früher schon dafür sorgen, dass ich fertig bin, sage ich jetzt mal so. Das klingt jetzt ein bisschen arg krass, aber ist so, glaube ich. Diese Schere geht ja immer wieder weiter auseinander und für mich auch völlig unverständlich, dass die in die eine Richtung immer höher geht im Fußball. Aber ich glaube, dass natürlich das wichtig ist, auch weil wir ganz, ganz viele Familienväter da haben, die ihren Job machen, in Anführungsstrichen ihren Job. Das ist nicht nur ein Job, sondern da muss ich natürlich auch voll mit Hingabe und mit Körper und so weiter alles reinwerfen, was geht. Handball ist super, super brutal. Also wenn ich das vergleiche mit dem, was früher als Deutschland Weltmeister wurde, man sich das anguckt, dann würden die, glaube ich, keine fünfte Liga mehr spielen. Aber das ist vielleicht jetzt auch gemein, aber das war ja gefühlt fast körperlos. Und wenn man das heute vergleicht, und ich vergleiche immer Training auch mit Spiel, das ist noch so eine viel höhere Intensität. Das kann natürlich sein, dass das mit einem Grund ist, dass alle gut auf sich auch Acht geben, dass sie alles dafür tun, um da auch drin zu bleiben, ne?
Also war das gar nicht ganz so blöd.
Nein,
aber
überhaupt nicht.
An die finanzielle Richtung hatte ich gar nicht gedacht. Ich hatte tatsächlich nur den sportlichen Aspekt im Sinn. Aber das ergibt natürlich Sinn. Bei Radio Bob wollen wir natürlich auch immer auf die richtige musikalische Gesinnung von unseren Gästen achten. Wir sind natürlich in der Mission des Rocks unterwegs, ist klar. Deswegen interessiert mich, wie es bei dir aussieht. Was ist so dein Genre?
Also Laura, da muss ich... Ich will jetzt dich nicht komplett da enttäuschen, aber ich bin wahrscheinlich nicht der absolut richtige Radio-Bob-Hörer. Also das, wenn ich das so ehrlich zugeben darf. Aber also bei mir ist es so, dass das schwankt ganz, ganz viel zwischen ein bisschen aktuell, obwohl ich dir nicht mal einen Titel jetzt sagen könnte und einen Interpreten, aber ja, das höre ich gerne das. Ich höre ganz viel Musik eigentlich im Auto, weil ich sehr viel Zeit im Auto verbringe, durch Fahrten zum Training, zu Wettkämpfen und. Insofern ist das eigentlich meine Hauptquelle, wo ich Radio höre. Und dann ist man natürlich immer mal am Zeppen. Ich bin tatsächlich nochmal meine CDs eben durchgegangen, was ich denn so alles höre. Aber ich bin echt ein bisschen mehr früher so. Also ich habe, das klingt jetzt, wahrscheinlich werden alle lachen, aber vielleicht gibt's ja so ein paar aus meiner Generation. Also ABBA hat meine Kindheit geprägt, das muss ich einfach sagen, weil ich auch viel Verwandtschaft habe in Schweden. Ich höre das immer noch mal gerne, aber es kann auch eben mal 2 Monate nicht sein und dann mal wieder. Ich höre Kate Bush sehr, sehr gerne, ich höre Phil Collins sehr, sehr gerne. Ich höre, ja, es ist natürlich nicht das Klientel, das ist mir schon voll klar. Ich höre auch Bob Marley, Frank Priest spielt ja auch in der Band, unser Doc. Ich habe mich neulich mit ihm unterhalten, weil tatsächlich Bob Marley bei uns in der Mannschaftskabine lief nach dem Spiel. Mhm. Das fand ich richtig schön. So, und er sagte, Frank, so ja, immer noch aktuelle Texte, die heute noch genauso reinpassen. Also ich würde sagen, es ist ein Riesenmix bei mir. So, ich kann nicht sagen, das liebe ich und das ist das, was ich immer höre.
Ja, es ist ja auch bei den meisten sehr stimmungsabhängig, was dann jetzt gerade angesagt ist, ne?
Absolut,
und
ja.
Bei Radio Bob sind wir natürlich auch, wir sind ja kein Mainstream-Sender in dem Sinne, dass wir jetzt nur neue Musik hören, sondern es gibt ja viel alte Musik,
ja, klar,
in dem Sinne, die auch bei uns läuft und deswegen, ja, passt das ja so gesehen auch ganz gut.
Okay, okay.
Was hörst du denn gerne mal beim Trainieren, beim Laufen? Was ist da so?
Ja, das ist da würde ich schon eher sagen, da höre ich schon auch auf jeden Fall Pop und das muss guter Rhythmus sein, das muss einen nach vorne peitschen, da ist Schmusemusik mit Sicherheit nicht der richtige Gedanke, um zu entspannen. Wobei meine Frau und ich, wir haben uns jetzt gerade mal so einen Kopfhörer geleistet, um auch mal so ein bisschen abzusenken, weil ich da erstmal so gemerkt habe, was das für eine tolle Tonqualität ist und da man so wirklich abtauchen kann. So. Und uns bleibt, meine Frau ist Ärztin, bleiben natürlich nicht ganz so viele Freiräume, wo man jetzt wirklich sagen kann, du kannst entspannen und wir haben immer 7-Tage-Woche, wenn man ehrlich ist. Ganz selten, dass wir immer einen Tag frei haben. Und insofern, ja, da hört man dann sicherlich auch mal was Ruhigeres. Ja. Aber zum Laufen, ja, auch mixed. Macklemore, Kate Bush, alles Mögliche. So. Das mixe ich mir dann immer mal ein bisschen neu, weil ich auch Spotify inzwischen seit 2 Jahren entdeckt habe.
Gar nicht schlecht, diese App. Ist dann auch Musik bei dir im Training erlaubt, also wenn ihr im Kraftraum seid oder so?
Ja, das, aber Musik haben wir natürlich unser Musikwart.
Mhm, ja.
Wobei das davon abhängt, wer dann. Also es ist tatsächlich so, wenn wir offizielles Mannschaftskrafttraining haben, dann wird entsprechend gesagt, wenn es auch von Philipp kommt, das und das liegt an. Und dann ist nach kurzer Zeit, dann läuft die Mucke und dann wird richtig gearbeitet. Da sind dann 16, 18 Leute im Kraftraum, da ist wirklich Arbeit drin. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht gegenseitig auf die Füße tritt, aber da ist richtig Musik dann drin, im wahrsten Sinne des Wortes. Also
das klingt schon geil. Gehst du selber auch auf Konzerte, wenn es die Zeit zulässt?
Ehrlicherweise fast so gut wie nicht, nein.
Warst du mal auf einem, was dir irgendwie noch im Gedächtnis geblieben ist?
Sting. Aber ich kann dir das Jahr nicht nennen.
Und war das ein Open-Air-Konzert?
Das war, ich glaube, in Berlin war das, in der Deutschlandhalle damals. Ja, nee, Open-Air nicht. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass sich das mal geben wird demnächst, ja.
Ja, das ist auch ein tolles Erlebnis.
Das glaube ich, ja.
Gibt es eine Band aus deiner Vergangenheit, die jetzt mittlerweile nicht mehr dem entspricht, was du hörst, was dir vielleicht ein bisschen, ja, unangenehm ist?
Ja, das ist schwer zu sagen. Dafür bin ich zu wenig dann auch richtig mit, obwohl, gut, meine Mutter ist mit klassischer Musik groß geworden und hat immer mich nur beknien wollen und ich habe es nicht geschafft, da sozusagen in die Richtung zu gehen oder wirklich Konzerte mit großem Interesse zu besuchen. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Da ist die Erziehung dann gescheitert, leider. Aber dass ich jetzt sagen könnte, eine Band, nee, die mir unangenehm ist, das kann ich eigentlich gerade nicht so sagen. Nee.
Da haben wir auch ganz wenig Gäste von, die da wirklich was sagen, was ihnen unangenehm ist. Würdest du lieber richtig gut singen können oder richtig gut tanzen?
Beides.
Aber so bewegen kannst du dich ja auf jeden Fall.
Ja, ich kann mich bewegen. Ich kann mich bewegen. Ich bin aber leider kein guter Tänzer und auch hab da so meine Hemmung. Das liegt aber auch dann wahrscheinlich noch ganz in die Kindheit zurück. Aber ich hoffe, dass es auch besser wird. Meine Frau versucht es und so weiter. Also ja, muss sein. Das ist eine gute Frage. Also nee, ich glaube, ich würde an erster Stelle besser tanzen können, ja.
Mit der neuen Hüfte vielleicht wird es ja was.
Genau. Richtig, das ist auch meine Hoffnung, genau. Das Muskelaufbautraining ist im Gange, insofern hoffe ich, dass das andere dann auch kommt.
Wir drücken dir und deiner Frau die Daumen dafür.
Danke.
Wie alle Gäste hier darfst du dir natürlich auch ein Lied aussuchen, das dann zum Warmmachen beim nächsten Heimspiel auf der Platte läuft. Und das ist ein wichtiges Spiel, das ist nämlich das Derby.
Oha.
Gegen Flensburg.
Oha.
Also das will weise gewählt sein.
Das ist ja krass. Oha, ja. Ob das dann passt von Micklemore, Can't Hold Us?
Mhm.
Könnte das passen? Ich finde das, also das ist so ein, das ist zum Beispiel so ein Lied, was ich im Auto mir reinzimmer, wenn ich irgendwie Fortbildung habe und Referat oder ähnliches halten muss. Und das pusht mich unheimlich. Also das, ja, das, vielleicht passt das. Aber wenn das nicht passt, müssen wir danach nochmal sprechen.
Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Ja?
Kriegen wir mit rein.
Ja, aber das, letztendlich seid ihr ja die Experten, ob das vorm Derby gegen Flensburg, da lachen mich nachher die Spieler aus oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss ich das auch nochmal besprechen.
Meinst du, dass man vorm Spiel so doll noch auf die Musik achtet, wenn man sich da auf der Platte warm macht?
Das ist eine gute Frage. Wir hören ja ab und an auch mal gleiche Musik oder sowas. Ich glaube das schon. Ich glaube das schon. Also das ist schon, das hat schon enorm Wert, dieses Hochpushen. Und ich erlebe das ja im Gang vor der Kabine, wenn die sich praktisch unmittelbar vorm Spiel sozusagen auch alle fest umarmen und auf die Schulter klopfen. Da spielt Musik schon echt eine Rolle. Das ist, glaube ich, ganz sicher, ja.
Du als Sportler, hast du eigentlich auch so Rituale oder Glücksbringer vor einem Spiel oder vor, ja, jetzt machst du ja nicht aktiv Sport, aber vielleicht?
Nee, habe ich eigentlich nicht. Also ich hatte auch nie richtige Rituale. Ja, doch, natürlich selber damals als Sportler irgendwie, wie jetzt Aktivierung, Erwärmung und so abzulaufen hat, das ist keine Frage. Aber das erstaunt mich ja doch immer wieder im Mannschaftssport, dass es eben Rituale gibt und die müssen auch ganz genau stimmen, sonst läuft alles schief. Also das ist für mich ein Stück weit ein bisschen befremdlich im Sinne, so wenn das jetzt nicht wirklich da genau steht und das nicht da und wieso hast du das da hingestellt, nur so als Beispiel, dann bricht schon eine Welt zusammen. Das bin ich nicht. Ne.
Nee, also glaubst du, es kommt aus dem Mannschaftssport oder ist es einfach so ein individuelles Ding?
Beides. Das glaube ich beides. Also ich glaube, dass es ganz viele Individualsportler gibt, die auch ihre Rituale brauchen, was ich völlig in Ordnung finde. Ich bin damit nur nicht so richtig konfrontiert worden damals und habe das nicht so zelebriert, sagen wir mal so. Ja.
Ist ja auch an sich gar nicht schlecht, weil dann denkst du nicht, wenn du jetzt erst die linke Socke angezogen hast, dann läuft alles schief.
Genau.
Also vielleicht
genau.
Also,
ist immer die Frage, wie hoch man das wirklich auch aufhängt oder sowas. Ne? Wenn was gut gelaufen ist, weil das so war, also ich bin nicht abergläubisch, sondern ich bin da Realist.
Na gut. Richtung Ende wollen wir natürlich auch nochmal ein bisschen in dein Privatleben eintauchen. Was machst du morgens als erstes, wenn dein Wecker klingelt?
Ich springe nicht sofort hoch, aber ich bin tatsächlich derjenige, der bei uns den Kaffee macht und wir einen gemütlichen Kaffee zusammen um kurz nach sechs im Bett trinken.
Das klingt gut. Aber bist du jemand, der dann auch nochmal auf die Snooze-Taste drückt oder hast du genug Ehrgeiz, um direkt aufzustehen dann?
Ja, dann müssen wir wach werden sozusagen, weil der Tag beginnt, definitiv. Also das war mal anders so ein bisschen, dass man da ein-, zweimal nochmal drauf gedrückt hat. Ist allerdings auch manchmal, es gibt auch mal einen Tag, wo man das mal machen kann, ja.
Matthias Andersson hat mir da einen ganz tollen Tipp gegeben. Er hat gesagt, wenn man da ein Problem mit hat, einfach nicht machen.
Ja, genau.
Wenn es um Sport machen geht, machst du persönlich lieber morgens oder abends Sport?
Lieber abends, definitiv. Ich war nie jemand, der das früh konnte. Also ich hatte früher auch immer so ein ganz bisschen niedrigeren Blutdruck zu meiner aktiven Zeit. Ich habe mal 3 Wochen lang mich auf ein Rennen vorbereitet, was um 10 Uhr morgens stattfand, 400 Hürden. Ich weiß, wer das nicht vergessen, wie heute war auf dem Uniplatz, habe um 9 Uhr heftigste Tempoläufe gemacht und dachte, ja, jetzt bist du vorbereitet und das hat gar nichts gebracht. Okay, da will ich jetzt auch nicht abergläubisch sein, aber ich glaube, es ist allerdings alles auch eine Gewöhnungssache und wir müssen ja, wenn wir sagen, okay, wir haben nur das Zeitfenster morgens nochmal was zu machen oder sowas, dann muss das eben auch irgendwie reinpassen. Also ich meine, auch abends ist man ja dann von dem Tag ein bisschen erschöpft und ich glaube, es ist so ein Zwischending bei mir. Also ich würde es auch mal machen, jetzt auch gerade, wenn ich wieder laufen kann, werde ich morgens mal nutzen und das mal ausprobieren, aber ich bin nicht der jetzt juhu und los tigert morgens, so da brauche ich einfach ein bisschen, ja.
Also es gibt jetzt nicht so auch die eine Wahrheit, nur morgens ist gut oder nur abends ist gut.
Auf keinen Fall. Nee. Nein, auf keinen Fall. Ich bin die besten, damals auch als Athlet, die besten Rennen abends gelaufen, obwohl man den Tag dafür wartet, weil ich wusste, dass das mein biologischer Höhepunkt sozusagen, was das anging. Und gibt so viel unterschiedliche Menschen. Teilweise sehen wir das ja auch in Spielen. 14 Uhr ist für mich so eine echt undankbare Zeit, auch für den Sport definitiv, weil da ja nun auch ein bisschen so, eigentlich so zurückgeht der Kreislauf und so weiter. Aber ich glaube, das ist für jeden unterschiedlich.
Okay. Was machst du dann am liebsten, wenn du und auch deine Frau, wenn ihr beide mal frei habt?
Also, meine Frau ist Weltcup-Buckelpiste gefahren früher. Ist lange her, sie ist aus Oberstdorf. Und natürlich ist Skifahren das Schönste für uns, aber ja, weil man am besten abschalten kann, aber es kommt halt zu selten vor. Wir sind gerne in der Natur, wenn sich das ergibt, am Strand, im Wald, gehen spazieren und hoffen auch wieder zusammen laufen zu können demnächst. Das sind so die Sachen und haben auch gerne mal, mal einen halben Tag frei zusammen. Das ist dann ganz schön mal. Lesen vor allen Dingen wirklich gerne zusammen. Definitiv.
Was liest du denn so?
Oh, ich lese sehr, sehr viel. Ich lese sehr gerne, natürlich liegt nahe, Biografien von auch Sportlern, Trainern und so weiter. Ich lese sehr gerne auch sportpsychologische Dinge. Ich lese sehr gerne Krimis, wo ich richtig gut abtauchen kann, also wo man einfach auch weg ist. Das tut dann echt gut. Das ist dann auch manchmal schwer, den zur Seite zu legen und freut sich auf das nächste Mal. Auch Politik und ähnliche Dinge. Ich bin da eigentlich sehr vielfältig interessiert, ja.
Das ist ja auch der perfekte Gegenpart zum Sport irgendwie, wenn man da so in ein Buch oder einen Film so gut eintauchen kann und mal wo ganz anders ist, ne?
Absolut, absolut. Und das ist auch lebensnotwendig, würde ich fast sagen, ne? Und das ist auch das, was ich versuche auch immer mal bei 1:1 Situationen mit den Spielern auch rüberzubringen, dass es entscheidend auch ist, was ich mal in den Phasen tue, wo ich mich erholen muss, ne, und das auch aktiv wirklich machen kann. Dieses Abschalten ist ja das Schwierigste oft, ne, nach schwierigen Spielen oder nach und dann sofort wieder umschalten zu können. Und ja, das gehört aber dazu.
Wenn du sagst, du liest gerne Biografien, hast du ein Vorbild?
Gute Frage. Ich hatte mal damals in meiner aktiven Zeit Harald Schmidt, den 400-Hürden-Läufer, als großes Vorbild. Das war, gegen den wollte ich einmal laufen, habe ich leider nicht hingekriegt, weil mir immer 2 Zehntel fehlten zur Quali für die Deutschen. Aber das war so ein sportliches Vorbild. Also ich muss sagen, dass ich sehr, sehr viele gute Trainer einfach auch mitverfolge, die einfach einen riesen Job auch gemacht haben in anderen Sportarten. Ob das Werner Schuster jetzt im Skispringen war oder also in vollkommen anderen Sportarten auch. Da muss ich sagen, ja, Vorbild ist nicht das richtige Wort. Ich versuche aber mir immer auch da auch ein paar Dinge rauszuziehen, dass von solchen Menschen, die viel für den Sport gegeben haben. Und ich liebe so ein bisschen Felix Neureuther, weil ich das so cool finde, wie er sich auch für Kinder einsetzt und für die Bewegung für Kinder einsetzt und sehr, sehr umsorgt ist mit Natur. Gestern gab es wieder eine Folge mit ihm auf ARD und das ist, glaube ich, auch unsere Zukunft, dass wir solche Vorbilder auch für Kinder brauchen, die wissen, wie Bewegung geht, wie gute Ernährung geht und, weil unsere Kinder uns sich einfach zu wenig bewegen. Jetzt habe ich natürlich nicht von Vorbildern gesprochen, aber...
Nee, aber inspirierende Leute einfach, das ist ja das, was zählt dann, ne? Die einen auch irgendwie weiterbringen.
Genau. Hast du völlig recht. Und auch offen sein dafür, ne? Nicht zu sagen immer so, ich weiß alles, sondern offen zu sein, sich da so ein paar Sachen rauszupicken. Und man darf ja auch mal sagen, dass jemand anders das richtig gut macht.
Ja, auf jeden Fall. Letzte Frage dazu. Gibt es ein Reiseziel, wo du gerne noch hin möchtest? Oder hast du vielleicht sogar schon dein Traumreiseziel angeguckt? War es schon da?
Nee, tatsächlich noch nicht. Also ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Pläne, aber es steht ein Besuch bei Sander irgendwann offen in Norwegen und ich war zwar schon mal in Norwegen, ist aber länger her und da oben diese Küstenlandschaft oder sowas, das ist schon nochmal auch ein großes Ziel, dass wir da mal hinwollen.
Das kann ich verstehen. Polarlichter gibt es da, glaube ich, auch, ne?
Das kann gut sein. Da auch schon, das weiß ich nicht genau, ob in Trondheim auch schon, aber kann gut sein, ja, könnte ich mir auch vorstellen, ja.
Manchmal kann man die ja sogar schon in Dänemark sehen.
Ah, okay, ja.
Stell dir mal vor, du könntest eine berühmte Person treffen und mit ihr sprechen. kann schon tot sein oder lebendig. Wer würde das sein? Von wem möchtest du dich inspirieren lassen?
Also, ich habe Tony Innauer, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, der ist Experte im Skispringen gewesen, war Olympiasieger im Skispringen, auch langjähriger Cheftrainer in Österreich. Und ich habe tatsächlich ein, zweimal schon so ein bisschen Kontakt gehabt, weil über einen Bekannten, der da ist. Und ich würde mich tierisch freuen, mit dem mal mich auszutauschen.
Sehr schön. Dann kommen wir schon zur Abschlussfrage. Ja, wird jedem Gast gestellt, dein schönstes Erlebnis mit dem THW Kiel. Das muss jetzt nicht in deiner Arbeit gewesen sein, aber so allgemein.
Ich erinnere mich, dass es einer der schönsten und herzlichsten Momente gewesen, weil ich irgendwie auf, als die Deutscher Meister auswärts waren, ich bei den ganzen Geschichten ist die Zeit immer sehr kurzlebig, genau das Jahr noch, als sie auf dem Flughafen ankamen, ich glaube, war das vor 2 Jahren?
Ja.
Vor 3? Ja.
Aber das war deiner Corona-Zeit mit
ja,
dem Boot.
Ja, genau.
Ne? Mhm.
Genau. Und ich, als da so diese herzlichen Umarmungen mit den Jungs, so, das muss ich sagen, sowas kommt bei mir immer ganz gut an, auf jeden Fall. Das war einer der schönsten Augenblicke. Sonst gibt es natürlich ganz viele andere schöne auch, muss ich sagen. Ich finde Kollegialität und auch dieses Miteinander und sowas, das ist schon großartig, das ist schon sehr inspirierend, ja.
Ja, das stimmt. Also ich habe mir neulich durch Zufall tatsächlich auch nochmal die Fotos von dem Tag angeguckt und da gibt's immer noch so eine kleine Gänsehaut, weil gerade in der Zeit war das ja auch was Besonderes.
Ja,
ne?
Absolut, absolut, ja, das stimmt.
Ja, Hinrich, vielen, vielen Dank für deine ausführlichen, wichtigen und schönen Antworten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Geht mir genauso. Vielen Dank, Laura, ja.
Also sagst du, die erste Podcast-Erfahrung war gut?
Die war hervorragend.
Wunderbar.
Aber vielen, vielen Dank an dich.
Ich danke dir. Wir hören uns hier wieder in 2 Wochen mit dem nächsten Gast. Wahrscheinlich auch wieder mit Maschine. Und bis dahin sage ich alles Gute und tschüss.
Das war Auf der Platte, der THW Kiel Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.